Heute sprechen wir über das Top-12-Turnier.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Mal wieder ein Gespräch mit zwei Gästen hatten wir jetzt auch lange nicht mehr. Zum einen ist da Peter Burchardt. Er ist Abteilungsleiter beim ESC Ulm. Und den zweiten, den braucht man, glaube ich, in Kegel-Deutschland nicht vorstellen. Rainer Buschow, auch mittlerweile wieder beim ESC Ulm. Hast ja eine sehr, sehr lange Karriere und erfolgreiche Karriere hinter dir. Ja, wir nehmen im alten Jahr auf, aber wenn ihr diese Episode hört, ist sehr wahrscheinlich schon das neue Jahr. Von daher, frohes neues Jahr 2026.
Frohes neues
Jahr. Jawohl, ein gutes neues.
Vielen Dank an euch beide für eure Zeit. Es ist ja, wenn die Episode rauskommt, nicht mehr weit. Peter, kannst du eigentlich Silvester feiern oder geht die ganze Zeit da bei dir für die Vorbereitung auf das Top-12-Turnier, das ja am 3. und 4. Januar zum 43. Mal stattfinden wird?
Ja, sagen wir mal so, es gab schon anstrengendere Zeiten beim Top-12-Turnier als aus Sicht des Ausrichters oder des Organisators. Aber sagen wir mal, die letzten 10 Jahre hat sich da wirklich vieles getan. Es ist immer so, dass ein Peter Burchardt das Turnier organisiert, der schaut nochmal drüber letztendlich. Aber im Großen und Ganzen ist es ein eingespieltes Team, wo man sagen kann, ja, einer schaut nach den Starterinnen, einer nach den Startern, der andere schaut, was alles mit den Helfern auf sich zum Organisieren gibt. Und der Nächste schaut wieder, ja, wie klappt es mit dem Barbetrieb, die Absprachen mit dem Wirt. Und ja, so ist es ein aufgeteiltes Thema. Natürlich, kurz vor der Veranstaltung gibt es halt immer noch mal die eine oder andere Änderung, wo man noch mal nachschaut, ja, hab doch noch mal ein oder zwei Teilnehmer abgesagt und es kommen andere Teilnehmer dazu. Aber man will ja dann letztendlich am Turnier auch ordentliche Moderation machen, die Zuschauer hinweisen, wie oft ist wer schon dabei, wer hat welche Bestleistung. Und von dem her ist es nicht ganz so ruhig jetzt, aber es hält sich in Grenzen.
Wenn du auf der Bahn stehen würdest, Rainer, würde Peter bei dir sagen, Rekordspieler aufgrund der Tatsache, dass es zwei Starts sind, verzichtest du. Wie oft hast du beim Top-12-Turnier teilgenommen?
Puh, ich weiß, dass ich 5-mal gewonnen habe, aber wie oft ich jetzt teilgenommen habe, ich habe was gefunden im Internet. 26 Teilnahmen waren das dann, ja, insgesamt.
Genau.
26 Teilnahmen und 5
Turniersieger, 21 Finale.
21 Mal im Finale.
Weißt du mehr als ich, Peter.
Rainer, du beziehungsweise der Name Buschow. Die Rekordteilnahme haben wir jetzt schon gehört. Aber auch der Name Buschow ist eng mit der Geschichte des Top-12-Turniers verbunden. Wann hast du das erste Mal mitbekommen, was dein Papa Hilmar Busch da eigentlich organisiert?
Beim ersten Top-Turnier. Also ich war ja damals, muss jetzt rechnen, 14, ja, und war ja dann schon Jugendspieler und war natürlich auch schon begeisterter Kegler. Und da war man beim ersten Top-Turnier natürlich auch mit dabei und hat das live erlebt. Ja, war eigentlich unvergesslich. Also ich kann mich noch an ein paar Dinge erinnern.
Worauf war dein Papa immer besonders stolz? Was war ihm wichtig bei dieser Organisation? 1981 war die von dir erwähnte erste Ausgabe des Top-12-Turniers.
Ja, er hatte das bei den Tischtennisspielern eigentlich abgeschaut. Da gab es ein Ranglistenturnier, das hieß auch Top-12. Und seine Idee war das eigentlich, weil es kein Einzelturnier in Württemberg gab, auf Württemberg-Ebene ein Einzelturnier zu veranstalten und hat es dann 1981 das erste Mal umgesetzt. Und es war ein Riesenerfolg. Alle, die da waren, die haben das rundum gelobt und wollten auch nächstes Jahr gleich wiederkommen.
Wieland Stürzel vom TSV Essingen war damals Premierensieger mit einem Gesamtergebnis von 1771, also 2x200 Wurf. Die Frauen dürften damals noch nicht mitspielen. Die sind erst später eingestiegen. Danke. Wie hast du das damals erlebt, Peter? Wo warst du damals, als es losging?
Ehrlich gesagt, da war ich noch gar nicht beim ESC. Also ich bin 1990 bin ich erst zum ESC gekommen, ja. Und habe mir dann damals das war das 9. Turnier vom Hilmar, das habe ich dann erstmal mit angeschaut. Und an seiner 10. Auflage 1990 letztendlich, da durfte ich dann ihm assistieren schon mal dabei. Ja. Und habe das eigentlich ganz großartig gefunden, das ganze Thema. Und der Hilmar hat dann irgendwann gesagt, geht aus verständlich wahrscheinlich auch durch den Aufwand, er ist noch berufstätig, hat eine eigene Firma und alles Mögliche, und das alles im Alleingang zu machen, ist eigentlich fast ein Unding. Ja. Und da bin ich dann dazugekommen, habe, wie gesagt, bei seit dem 10. habe ich da mit assistiert und habe mich eigentlich wirklich begeistert dafür und habe mich dann überzeugen lassen, dass ich das Turnier übernehme.
Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber ja, 1981, du hast da schon gekegelt, hattest mit dem Kegeln schon Kontakt oder war das erst mit dem Start beim ESC Ulm neun Jahre später?
Nein, das war erst 9 Jahre später, ja. Ich habe vorher mit dem Kegeln eigentlich nichts am Hut gehabt. Gut, man war von der Firma aus, war man zu einer Gesellschaftskeglergruppe dabei. Irgendwann bin ich mal draufgekommen, habe ich gesehen, Männer, gibt es so ein Sportabzeichen Kegeln. Dann habe ich da mal mitgemacht und habe eigentlich den Geschmack da dabei gefunden, da man sagt, Mensch, besser wie alle 5 Minuten mal eine Kugel zu spielen, ist schon schöner, wenn du mal 100 Kugeln am Stück spielst. Ja, und durch das kam da der sportliche Anreiz dazu.
Ich vermute, Rainer, der Reiz war auch groß, jedes Jahr nochmal was draufzusetzen. Bessere Leistungen, mehr Zuschauer. Wie haben sich die ersten Jahre entwickelt?
Die waren eigentlich konstant auf hohem Niveau. Die Kegler, die gekommen sind, das waren ja eigentlich, sind ja nach bestimmten Kautelen ausgewählt worden. Also der württembergische Meister hat eine Einladung gekriegt. Die Schnittbesten in den württembergischen Ligen oder in den Ligen, die haben die Einladung bekommen. Und da war eigentlich, hat so gut wie keiner abgesagt. Und wie gesagt, alle, die sich da getroffen haben, haben sich riesig gefreut und die Zuschauer sind natürlich auch geströmt, weil im Endeffekt auch sehr gute Leistungen erzielt worden sind.
Was mir aufgefallen ist, dein Papa hat ja 81, 82, 83 und 87, wenn die Statistik stimmt, auch selbst noch teilgenommen.
Ja.
Peter, könntest du das vorstellen, organisieren und teilnehmen am Wochenende zu spielen?
Ja, sagen wir mal, das ist schon überaus sportlich, weil zum einen bist du mit dem Kopf natürlich hundertprozentig bei der Sache, mit der Organisation. Es soll nichts schief laufen. Muss immer schauen, dass alles mit der Bahn in Ordnung ist, dass die Aufsichten, dass da alles passt. Du willst nicht verpassen, irgendwelche Leute zu begrüßen, wo Ehrengäste oder sonstige prominente Teilnehmer sind. Und zum anderen willst du den Kopf frei haben und deine Leistung zu spielen. Und das ist schon eine enorme Herausforderung. Also ich könnte mir es nicht vorstellen.
Wir gehen nicht jedes Jahr durch, wir picken ein paar Highlights raus. Rainer, du warst von Anfang an dabei, erst auf der Zuschauerbank, hast dann auch später eingegriffen, da kommen wir dann auch noch drauf. Dieses Ergebnis, 1771, es ist die erste Bahnvariante, würde ich jetzt sagen, in der Geschichte des Top-12-Turniers. Es gab 2 Umbauten. Wie waren diese 1771 damals einzuordnen auf der Bahn in Ulm?
Da war ja auch ein Ergebnis über 900 dabei. Das war ich damals schon sehr stark. Also das war jetzt vergleichsweise, zu meinen Zeiten war das über 1000 halt. Also da waren 100 Holz mehr, das gleiche Ergebnis wie damals. Und wie gesagt, die 900, das waren da eigentlich wirklich top, wenn man die hier da gespielt hat. Die Bahnen waren zwar gepflegt, aber bei weitem nicht so ergiebig, wie sie heute sind.
Du bist dann 1989 das erste Mal aktiv geworden. Warst du da nervös? Ist ja schließlich deine Heimbahn, dein Papa hat es organisiert und dann Teil des Ganzen zu sein, ist vielleicht nochmal ein bisschen was anders.
Am Ergebnis zu, dem Ergebnis nach zu urteilen, ja, weil das war ja grottenschlecht. Also das waren 839. Das war auch zu der damaligen Zeit für mich eigentlich schlecht. Ja. Also deswegen, ich gehe davon aus, dass ich da keinen guten Tag erwischt habe. Kann mich auch da nicht mehr so genau dran erinnern. Oder will mich nicht mehr dran erinnern.
Willst dich nicht mehr daran erinnern. Im Jahr 1989 hat auch eine erste Serie begonnen, und zwar Lisbeth Kaiser bei den Frauen hat mit 924 das erste Mal das Top-12-Turnier gewonnen und hat das Ganze dann noch zweimal gewonnen, also zweimal den Titel verteidigt und hat das Ganze tatsächlich auch nochmal wiederholt. Jetzt war das zu dem Zeitpunkt noch ein rein württembergisches Turnier. Heißt, wie du es gesagt hast, es war noch nicht offen, auch für Deutschland, bundesweit oder gar ausländische Spieler. Warum hat es so lange gedauert, bis ihr das geöffnet habt?
Ja, sag mal so, das war aus der Tradition her war es erstmal von Hülmar seine 10 Jahre, von der Geschichte her war es eine rein württembergische Veranstaltung. Ich habe das dann erstmal wirklich dann die nächsten 4 oder 5 Jahre habe ich es dann noch so fortgeführt bis zum 15. Top-12-Turnier. Und dann war es eigentlich so, das war auch so eine Hochzeit, sage ich jetzt mal, vom Leistungsniveau vom ESC Ulm als Bundesligamannschaft, wo man sagt, ja, da war schon eine bestimmte Dominanz da. Und wie gesagt, in dem 15. Top-12-Turnier gab es dann einen Vierfacherfolg für die ESC-Männer. Und da habe ich mich abends dann mal mit dem Peter Jandl mal bei ihm zu Hause getroffen. Da hat er gesagt, hey Peter, du musst irgendwas machen. Hat er gesagt, hey, das ist keine Zeit, dass man mit knapp 900 schon ins Finale weiterkommt und so. Und dann kam der Entschluss von mir aus, einfach zum Sagen, jetzt machen wir das Ganze versuchsweise mal auf. Man weiß ja gar nicht, gibt es da Resonanz aus den anderen Landesverbänden. Ja, und die Resonanz war wirklich toll, muss ich echt sagen. Da kam gleich vom deutschen Meister von Freiholz-Blankstadt, der Friedhelm Zenger, der deutsche Meister, der Mir Dundic. Und ja, also hatten sich alle nicht lumpen lassen und waren gleich begeistert am Start. Und das Ganze bei den Frauen genauso. Und das hat das Niveau natürlich schon nochmal enorm nach oben getrieben. Weil da wirklich dann absolute Spitzensportler aus der ersten Liga dabei waren, die unseren Männern dann letztendlich auch ordentlich Konkurrenz geboten haben.
Das 16. Turnier war das, wo ihr dann entsprechend auch Externe zugelassen habt. Kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Auch diesen Leistungssprung sieht man dann schon in den Ergebnissen. Aber jetzt kommen wir erstmal ins Jahr 1990. Rainer, dein erstes Mal auf dem Treppchen, beim zweiten Turnier mit 915 und 907 zusammen mit zwei anderen Ulmern. Da sieht man schon diese Dominanz. Hast du den Pokal von damals noch?
Ja, der steht irgendwo auf der Bühne, bin ich ehrlich. Aber ich habe ihn noch. Und das war ja dann das zweite Mal, dass ich teilnehmen durfte. Und wie gesagt, das erste Mal schlecht gemacht, das zweite Mal wirklich gut gemacht und habe es tatsächlich überraschend gewonnen. Das war also eher überraschend für mich. Und ja, hat natürlich mein Vater am meisten gefreut.
Ja, wer sich für die ganzen Statistiken interessiert, ich packe mal unten einen Link zu dem PDF rein, wo die ersten Turniere auch sind. Und da sieht man einen sehr, sehr jungen Rainer Buschor, ein Schwarz-Weiß-Foto.
Das sieht, wahrscheinlich sieht man die Entwicklung am besten.
Das sind auch dann 2 Jahre später, und ich glaube, das war mit das Highlight, ein Foto von Friedhelm Zinger, den du schon angesprochen hast, der damals als Spieler von BSKV Stuttgart Nord noch dabei war, das zweite Mal teilgenommen hat und den dritten Platz belegt hat. Und dann gab es ein Sponsorengeschenk. Erzähl uns bitte davon, Peter.
Ja, das war so nett, mal sich mal überlegt, geht irgendwann immer wieder ein Andenken an die Teilnehmer mit auf den Weg zu geben, als Erinnerung, dass sie beim Top-12-Turnier waren. Und seinerzeit war es dann, meine ich, was du ansprichst, der Regenschirm, den es da gab. Ja. Und erinnert man sich noch ganz an, Friedhelm Zinger saß dann abends am Tisch, spät am Abend, ja, den Regenschirm in der Gaststätte aufgespannt, obwohl das Dach dicht war beim ESC. Ja. Und ist dann letztendlich des Nächtens noch sogar auf dem Tisch gestanden mit dem offenen Regenschirm und hat da vor lauter Freude getanzt. Also jetzt nicht, dass er betrunken war oder sowas, aber er war einfach, sage ich mal, stimmungsmäßig so nicht nur sportliche Kanone, sondern war stimmungsmäßig so ein freundlicher Mensch. War jetzt auch beim 41. Top 12, und wir hatten ihn wieder eingeladen. Friedhelm Zinger kommt wieder und zeigt uns begeistert lauter Alben, was er mittlerweile macht, seit er immer die Kegelkugel oder die Kegelkarriere an den Nagel gehängt hat, und kommt und zeigt begeistert, was für Touren, ob Himalaya oder in Südamerika, wo er mit den Bergen unterwegs ist und die größten Touren macht. Also menschlich ein super Mensch und überhaupt keine Spur von Arroganz oder sonst was. Und dann kommt er, wie gesagt, beim 41. Top-12-Turnier wieder und schaut zu und sagt, ja, schon schön, was die Leute hier machen, aber ich mache jetzt mittlerweile was anderes. Aber war eigentlich wirklich ein toller Mensch.
Sind die anderen Menschen in der ersten Geschichte des Top-12-Turniers hängen geblieben, menschlich, sportlich?
Die anderen Menschen, also es, sagen wir mal so, jetzt kommt immer wieder das Thema, was du vorhin angesprochen hast, was für ein Aufwand ist es, das Top-12-Turnier zu organisieren? Und manchmal stehe ich wirklich dann am letzten Tag dann davor und denke, Mensch, Gott sei Dank, wenn das Turnier mal rum ist, wieder ich, irgendwann willst du vielleicht nicht mehr machen. Und am spätestens am Sonntagabend, wenn die Teilnehmer wieder nach Hause gehen und die Leute kommen, umarmen dich und sagen nochmal vielen lieben Dank, dass wir dabei sein durften. Und es gibt so viele tolle menschliche Momente, wo du siehst, die große Keglerfamilie trifft sich wieder mal. Es sind ja alles Spitzensportler, die meisten kennen sich ja alle untereinander, sind aber das ganze Jahr in verschiedenen Ligen, in verschiedenen Mannschaften und in Landesverbänden unterwegs. Die sehen sich das ganze Jahr nicht. Und da trifft man sich wieder und man muss wirklich sagen, wirklich so viele schöne Momente, die eigentlich dann doch wieder vieles von dem Stress von den Wochen oder von den Wochen vorher vergessen lässt, wo man sagt eigentlich, Mensch, guck mal, eine tolle Truppe. Und es sind ja dann doch immer im Top-12-Wochenende 80 Sportlerinnen und Sportler auf der Kegelbahn. Dazu noch eine gute Menge Zuschauer. Und es ist noch nie irgendetwas passiert. Und von dem her wirklich, muss man sagen, das große Treffen der Keglerfamilie. Und darauf freut man sich dann auch wieder.
Und du bist auch stolz drauf, habe ich den Eindruck. Auch im Vorgespräch, macht dich schon stolz, das, die Menschen dort zusammenzubringen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es gibt, sage ich jetzt mal, eigentlich niemand, wo man sagt, guck mal, es kommt, was für eine Arroganz von Mensch kommt daher. Das sind alles wirklich total menschliche, liebenswerte Leute. Und gut, jeder ist irgendwo an sich ein bisschen ein unterschiedlicher Mensch, aber trotzdem alles freundlich, und man sieht auch immer, dass sich die Leute auch gegenseitig dann anfeuern beim Turnier oder gegenseitig positive Worte zurufen, wenn der andere auf der Kegelbahn steht. Und von dem her, ja, man darf wirklich stolz drauf sein. Und Top-12-Turnier hat eigentlich, sage ich jetzt auch mal, einen Namen und einen Rang in Deutschland, und von dem her darf man stolz drauf sein. Und man sollte es eigentlich nicht fallen lassen, so ein Turnier.
Das hoffe ich auch, dass das noch eine große Zukunft hat. Du hast es schon angedeutet, 1990 warst du dann das erste Mal mit dabei und Hilmar hat dir das Zepter übergeben, auch aus beruflichen Gründen. Wie lief das damals ab? War das ein kurzes Gespräch oder war das ein Prozess, bis du dann gesagt hast, ja, ich mache das und führe das fort?
Nee, ich habe den Hilmar da eigentlich einige Tage im Vorfeld begleitet, wo er gesagt hat, ja, pass mal auf, da guckt man jetzt was sind die Firmen. Ich glaube, ja, seinerzeit hat man auch ein Programmheft gemacht und hat nach Sponsoren geschaut, ja. Und den ganzen Modus, wie er die Leute eingeladen hat, meine, das war natürlich früher wiederum nur ein veraltetes Verfahren im Gegensatz zu heute. Ja, früher hat man da irgendwelche Programmhefte mit einer Einladung per Post rausgeschickt an die Vereine und den Sportwarten und gesagt, geht da auch mal, ich würde gerne denen den Spieler einladen. Dann hat es wieder tagelang gedauert, bis du wieder eine Rückantwort bekommen hast, wenn die Post dann überhaupt angekommen ist. Und mittlerweile ist es natürlich wesentlich einfacher, dass man sagt, ja, man schickt eine WhatsApp-Nachricht und sagt, hey, hast du Zeit, kannst du kommen? Jawohl, die Zusage hast du, dann kriegst du nochmal eine offizielle Einladung. Aber das Ganze natürlich mittlerweile papierlos, das ganze Thema. Und wie gesagt, es ist eine Aufteilung von der Arbeit, wo man sagt, ja, es gibt bei uns jetzt einen Sportwart, der Udo Gradwohl, wo man sagt, und der Alex Gorbach als zweiter Vorsitzender von der Kegelabteilung, die sich das Thema aufteilen, sagen wir, einer schaut nach den Männern vor die Einladung, einer schaut bei den Frauen nach der Einladung. Ja, und von dem her, wenn es aufgeteilt ist, die ganze Arbeit ist eigentlich schon erträglicher. Also die ersten Jahre war es wirklich, da war es eigentlich ein richtiger Stress.
Aber ein Stress, der sich gelohnt hat und der euch dann auch, nachdem der ESC Ulm 95 die ersten vier Plätze bei den Männern belegt hat, auch eben bundesweit Sportlerinnen und Sportler dann gebracht haben. Also 96 ging es dann los, Friedhelm Zenger, ja, schon erwähnt, Pavlis Sidenko von Mutterstadt, Damir Dundic von Mutterstadt, auch ein ganz richtig junger, und auch da empfehle ich das, ja, Foto in der PDF, Oliver Scholler, damals noch für Altmünchen, München. Bei den Frauen auch Simone, ja, Schneider aus Dresden, also alle etwas, auch eine weitere Anreise. Daniela Kicker, damals noch Coburger Turnerschaft, ja, 433. Rainer, du bist damals auch natürlich dabei gewesen. Fünfter Platz ist es geworden, 1996. Was hat sich für dich als Spieler, als Lokalmatador geändert, 96, als dann die ganzen Externen dazugekommen sind?
Wir waren ja damals in der Bundesliga und wir haben ja die anderen Kegler gut gekannt und es war auch mit unserer, also ich totales Einverständnis auch mit Peter damals gehabt, dass man das öffnet, dass wir nicht im Endeffekt interne Vereinsmeisterschaften mit Begleitung der anderen württembergischen Spieler machen. Wir waren damals wirklich mit Abstand die beste Mannschaft in Württemberg und das hat das Turnier nicht nur belebt, sondern auch im Endeffekt auch Sportler wie mich hat es natürlich motiviert, mit den anderen Größen mitzuhalten. Und es ist klar, dass die natürlich nochmal ein Stückchen besser waren als ich und an den Besseren kann man sich dann wieder messen und wird dann selber wieder besser. Und das war eigentlich eine tolle Herausforderung und muss jetzt gucken, irgendwann hat es dann auch für mich wieder zum Turniersieg gelangt.
Ja. Muss man ein bisschen scrollen. Es dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis es für dich wieder gereicht hat. Aber das war auch ein Meilenstein. Aber jetzt erstmal die Frage zwischen 96 und 97. 96, Friedhelm Zenger mit 1970 Turniersieger und dann plötzlich 2103. Er hat einen neuen Turnierrekord aufgestellt mit 1052 und 1051. Zwei überragende Spiele für die damalige Zeit auf die Bahn gelegt. Bei den Frauen auch Ursula Zimmermann, damals noch für Blau-Weiß Hockenheim, mit 507 auch die erste Schallmauer dort durchbrochen. Was ist zwischen 96 und 97 mit der Bahn passiert, dass die Ergebnisse so nach oben gegangen sind?
Also ein bisschen besser sind sie vielleicht geworden, aber wenn man natürlich auch sieht, wo der Friedheim diese zwei Riesenergebnisse gespielt hat, er hat sich einen Rausch reingespielt und hat ja mit über 100 Holz Vorsprung echt das Turnier gewonnen. Das muss man einfach sehen, das war außergewöhnlich. Bei den Damen waren das auch fast 50 Holz, was die Ursel damals mehr gehabt hat. Also das waren wirklich außergewöhnliche Ergebnisse und zu Recht haben sie sich dann eigentlich da zum Sieger geführt.
Was muss man denn für ein Typ sein oder wie muss es laufen, dass man am Ende mindestens auf dem Treppchen steht? Rainer.
Also ein bisschen Glück muss man haben und das Selbstvertrauen und diese Spielfreude entwickeln, wenn auch im Endeffekt auch so viele Zuschauer hinter einem sind und einen motivieren. Also das muss man auch sagen, dass auch das Publikum hat jede gute Leistung gewürdigt, nicht nur die Leistung von einem Ulmer, sondern auch von anderen. Also die Stimmung damals beim Friedhelm Zenger, die war unglaublich und die haben den angefeuert. Und nur so konnte er eigentlich in diesen Flow kommen.
Hast du Zeit, Peter, da das zu genießen, das zu erleben, oder bist du dann im Kopf nur beim nächsten To-Do und hast gar keine Zeit, so ein Spiel wie damals Friedhelm Zenger anzugucken?
Ja, sagen wir mal so, da ich die ehrenvolle Aufgabe habe, das Turnier noch zu moderieren, hast du eigentlich nicht so lange Zeit, immer wieder mal konzentriert irgendwo 50 oder 30 Würfe hinter einem Spieler oder hinter einer Spielerin drin zu stehen, weil du schon wieder denkst, Mensch, da drüben sind jetzt die Damen gleich wieder fertig, die nächsten vier. Da musst du wieder die Ergebnisse aufschreiben und den nächsten vier wieder ankündigen. Ja, dazwischendrin springst du wieder nach hinten. Wer hat eine neue Bestleistung oder gibt es wieder einen Austausch, dass jemand zu spät kommt oder dass jemand krank geworden ist, dass eine neue Teilnehmerin kommt oder eine Ersatzspielerin kommt dann für eine andere. Von dem her hat man nicht so viel Zeit, aber sagen wir mal so, viele begeisterte Momente kriegt man auf jeden Fall trotzdem mit. Ja.
Und auch enge Duelle. 1998 wurde die Siegerin über die meisten Abräumkegel gefunden, sowohl Cornelia Wehling von Gerstetten als auch glaube Leine Rottler vom KC Schretzheim hatten gesamt 954. Peter, wie viel Bissen wird da gekämpft oder ist es dann eher am Ende, lacht man drüber, dass man jetzt am Ende dann gesamt gleich viel Kegel hat?
Nee, ich denke mal, dass die Athleten oder die Sportler auf der Kegelbahn, die geben wirklich bis zur letzten Kugel alles, wissen zwar, was da vorne denn dran steht als Ergebnis. Und man muss wirklich sagen, in aller Regel, auch wenn es so ein enges Ergebnis ist oder auch so ein Holzgleichstand oder Leistungspunktegleichstand, die nehmen sich trotzdem erstmal in den Arm, freuen sich total und sagen, jetzt warten wir mal, wer gewonnen hat, weil keiner weiß, wer hat eigentlich mehr abgeräumt. Ja. Und von dem her muss ich auch da sagen, immer wieder Respekt, volle Fairness. Es gibt nichts, dass einer am anderen irgendwo da auf die Kegelbahn nichts gönnt, auch nicht im Finale, wenn es um das letzte Holz geht.
2003 war dann bei den Männern das gleiche, Kegelgleichheit zwischen Olli Scholler, damals für Viktoria Bamberg, und Thorsten Reiser, ESV Ramsburg, mit 2062 Kegel. Also das gab es, glaube ich, dann insgesamt zweimal.
Ja.
Da hat das Turnier schon auf Plattenbahn stattgefunden. Der erste Bahnumbau war durch. Rainer, wie hast du damals den Wechsel auf die Bahnen erlebt?
Ich habe zu dieser Zeit ja von Ulm nach Ravensburg gewechselt, deswegen, klar, ich habe in Ulm noch trainiert, aber so extrem war er dann für mich eigentlich nicht. Und wie gesagt, ich war damals dann, wo das die Gleichheit war, war ich auch im Finale und habe aber natürlich nicht so viel gespielt wie die anderen Kollegen. Nee, also am Anfang war das natürlich ungewöhnlich, auf Platte zu spielen, aber das war eigentlich schon die richtige Wegweisung und ist ja heute auch der Standard eigentlich.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Frauen besonders davon profitieren konnten, dass dann ja die Ergebnisse plötzlich auch weit über 500 liegen. Im ersten Jahr auf Plattenbahn Simone Bader, BSKV Stuttgart Nord mit 525, im Vorlauf nochmal zweimal 500. Also da ging es dann auch ergebnistechnisch langsam in Höhen, wo man auch, die man dann am Ende auch gewohnt war. Wohlgemerkt sind wir immer noch am Anfang der 2000er. Also da war das Niveau beim Kegeln schon noch ein bisschen anders. Und 2001 kam dann Wladimir Galjanic das erste Mal nach Ulm zum Turnier. Das war neben Damir Dundic und seinem Kollegen aus Mutterstadt dann auch der erste richtig große Name, auch mit ausländischen Wurzeln. Wie sah das bei den Frauen eigentlich damals aus, Peter? War noch etwas zögerlich, was ausländische Spielerinnen anging, oder?
Ja, da ist es, sagen wir es so, aber ich glaube, das ist auch generell in der Bundesliga, also in der ersten Bundesliga, nicht so stark vertreten, dass ausländische Spielerinnen, also jetzt, wenn man gerade vergleicht mit Galjanic oder so und mit Dundic und Pavlic, ja, die waren eigentlich nicht so viele ausländische Spielerinnen in der Bundesliga unterwegs gewesen. Und ich möchte auch sagen, dass es heute nicht so viele sind, dass eher bei den Männern der größere Anteil ist von ausländischen Spielern, die in der Bundesliga unterwegs sind. Ja. Man hat schon immer wieder versucht, wenn sich große Namen antun, aber dann ist ja halt auch wieder das Thema, dass dann, wenn die dann auch noch im Ausland eigentlich ihren Wohnsitz haben, dass sie dann über die Weihnachtsfeiertage oder zwischen den Jahren dann eher wieder mal Richtung Heimat fahren. Und das war jetzt bei Galjo war das egal gewesen. Galjo ist immer da, wenn man gerufen hat, ja. Und von dem her, ja.
Und er hat dann auch wenige Jahre später, 2005, dem Ganzen nochmal seinen Stempel aufgedrückt und vor allem den Turnierrekord von Friedhelm Zenger überspielt.
Ja, genau.
Ich habe im Vorfeld gehört, dass Galjo auch so ein bisschen auch in Friedhelms Fußstapfen gestiegen ist, was so Publikumsliebling anging. Wie war dein Eindruck damals von ihm beim Turnier?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, das war halt schon Größen, ob das jetzt der Freddy war, der Freddy Zenger, wenn der so dem Wochenende wurde 1051 und die 1052 gespielt hat. Ja, der Freddy hat nach jedem Neuner im Abräumen, hat er auf der Bahn so leicht getänzelt. Das war absolut. Und beim Galjanic war das etwas emotionsloser, aber dennoch begeisternd, wie er sich gäbe heute auf der Kegelbahn und sich auch selber wieder motivieren konnte, ohne jetzt irgendwelche Gegenspieler zu provozieren. Von dem her Publikumsliebung auf jeden Fall bei beiden, ja.
Und dann kam 2010 die 30. Ausgabe, Jubiläum. Und Rainer, du hast groß aufgespielt. 1103 waren es, glaube ich, oder?
Es waren die 1074 und die 1106, also die 2180, das waren der Turnierrekord. Ja. Also war auch nötig, weil da Jürgen Zeidler auch sehr gut gespielt hat und wie gesagt, man hat sich da gegenseitig nach oben gepusht. Und es war ja zu der Zeit, wo ich dann noch davor in der Nationalmannschaft war, habe da natürlich da auch nochmal an Erfahrung lernen können und habe das dann glücklicherweise zum 30. Top-Turnier auch so umsetzen können.
Da war die Freude im Hause Buschow vermutlich groß und irgendwie auch eine schöne Geschichte, dass du das Jubiläumsturnier mit so einer Duftmarke mit über 1100 Kegeln gewinnst.
Manche Märchen werden einfach so geschrieben. Ich kann es nicht mehr erklären, wie das damals war, aber es war phänomenal. Ja.
Jetzt durfte ich nie auf eurer Kegelbahn spielen, auf der alten auch gar nicht. War die Bahn immer so gut oder war sie am Top-12-Turnier immer ein Ticken besser, Rainer?
Man hat sie natürlich schon sehr gut gemacht. Man wollte ja eigentlich auch immer wieder neue Rekorde sehen. Und es hat ja eigentlich dann auch immer klasse funktioniert. Und die sind immer noch in einem sehr guten Zustand. Also mit die besten Bahnen in der Umgebung. Und wie gesagt, klar, bei so einem Top-Turnier will sich auch die Bahn in besser Form präsentieren.
Und dann kam, und das ist auch sowas, was bei mir präsent ist, Fabi Seitz, man kann das Video heute noch auf YouTube angucken, 300er Bahn zum Schluss und 1128. Wie hast du damals mittlerweile die Teilnehmer gefunden, gesucht? Peter, wie lief das ab, wenn du im Jahr 2010, 2015 rum ein Turnier geplant hast?
Ja, also eigentlich geht es immer nach dem gleichen Schema ab, dass man sagt, man schaut mal, was sind eigentlich die verdienten Sportler. Verdiente Sportler, sage ich, zum einen sind jetzt Sportler, die jetzt, sag mal, bei württembergischen oder bei deutschen Meisterschaften brilliert haben, die lädt man natürlich generell erstmal mit ein. Und dann schaut man auch mal noch in den Schnittlisten Bundesliga und bis runter, sage ich jetzt mal, auf die Verbandsebene in die verschiedenen Ligen, wo man sagt, ja, wo sind denn da Sportler, wo jetzt gerade eben wirklich einen guten Lauf haben. Und es ist halt immer das Problem oder die Herausforderung, das gesunde Mix zu finden, dass man nicht nur sagt, jetzt holt man nur noch Spitzenspieler aus den Bundesligen und sagt, ja, jetzt lassen wir mal die Verbandsligen oder die Landesligen hier außer Acht. Man muss ja auch mal schauen, dass auch aus der Region die guten Nachwuchstalente, dass man denen auch eine Chance gibt und dass sie sich eben auch mit den Sportlern nochmal messen können. Letztendlich bringen die auch Zuschauer wieder mit und von dem her muss man sagen, das ist immer die Herausforderung. Und wie gesagt, aber erstmal württembergische deutsche Meisterschaften, ob aktive oder Junioren. Wir hatten auch schon mal aus der A-Jugend einmal dabei gehabt. Da haben wir allerdings vorher mit dem Sportwart dann Rücksprache gehalten, ob das ein anderer geschwinder Mann mit 15 Jahren oder schon beim Top-12-Turnier mitmacht. Und er hat dann sehr okay gegeben. Ja, und sonst, wie gesagt, der gesunde Mix, finde ich, der macht die gute Mischung aus fürs Top 12.
Und bringt dann auch das Publikum zu euch. Hattest du mal Sorge, Peter, dass das Publikum mal wegbleibt?
Ja, sagen wir mal so, die Zeiten ändern sich. Momentan ist es etwas weniger, also ganz am Anfang, wo wir das Turnier aufgemacht hatten, gerade so ab der 16. Auflage oder so, da war es dann, teilweise war es dann wirklich so, dass ESC-Heim aus alle Nähte geplatzt ist, dass man zum Finaltag zumindest gesagt hat, man spielt das Finale auf der Bahn 5 bis 8 und auf Bahn 1 bis 4 hat man dann das Ganze live übertragen, wieder mit einer Großbildleinwand, dass wirklich alle Leute irgendwas sehen konnten. Ja, mittlerweile, ich sage jetzt, ist der Zuschauerandrang jetzt nicht so ganz so hoch, weil es gibt, zum einen gibt es den Livestream. Und das Verhaltensmuster natürlich von der Leute im Privatleben hat sich auch verändert, dass viele eben sagen, ja, du willst nicht das ganze Wochenende auf der Kegelbahn stehen. Ja. Aber ansonsten, wir sind immer noch sehr zufrieden mit allem. Und es hängt nicht an der Masse von den Zuschauern alleine. Es hängt an der Mentalität von den Spielern, von der Leistung, wo sie zeigen. Und das ist alleine das, was sich lohnt.
War Corona da auch so ein Punkt, an dem so ein bisschen sich was verändert hat, mit Blick aufs Publikum?
Nein, Corona meine ich jetzt nicht. Da hat man ja jetzt 2 Jahre Pause gehabt. Und dann war es wirklich so, wo wir gesagt haben, wenn man das 41. Turnier macht, dann haben wir gesagt, Mensch, mal gespannt, ob überhaupt jemand kommt, ob jemand spielen will oder ja, wie ist das? Ja, aber Corona ist nicht schuldig gewesen. Nee. Der Einzige, wo sich Corona geholt hat, das war ich beim letzten Turnier, also genau 2 Tage vor der Veranstaltung, dann da gestanden bin und habe meinen roten Strich auf dem Messinstrument gegeben und gesagt, okay, so, Alex Gerbach, jetzt darfst du die Moderation übernehmen. Ja. Nee, aber ansonsten alles gut über die Bühne gegangen. Ja.
Rainer, hättest du gedacht, dass du im Jahr 2025 mal mit Ivan Čech auf der Kegelbahn stehen darfst?
Nee, das war der absolute Hammer. Das ist die absolute Überraschung. Ja. Also die Story, die glaubt mir keiner. Ja. Also ich bin zufälligemäß.
Auch wenn es jetzt nicht direkt, oder vielleicht hängt es ja direkt mit dem Top-12-Turnier zusammen, aber auch wenn es ja,
mit dem nächsten Top-12-Turnier,
da weiß ich nicht, ob wir das schon sagen dürfen, Rainer. aber erzähl bitte mal ganz kurz die Geschichte. Ich glaube, Kegel Deutschland hat dreimal lesen müssen, warum plötzlich im Oktober Ivan Čech von Kristina Starek nach Ulm wechselt. Was war da los?
Also ich war wieder wie immer fleißig im Training, war mit dem Training fertig, sitze auf der Bahn 1 und rede und wir trinken unser Kaltgetränk nach dem Spiel und plötzlich läuft jemand rein mit so einer Basecap, Dreitagesbart, und dann denke ich mir, boah, den kenne ich irgendwo her. Ah, nee, das kann nicht, der Ivan kann das jetzt nicht sein. Warum soll das der Ivan Čech sein? Der sah aus wie der Ivan Čech. Dann denke ich mir jetzt, ja, der guckt jetzt erst so rum und dann stand er bestimmt 10 Minuten da am Dresen und an der Theke und hat dann zugeguckt und irgendwann fragt er, ob er trainieren darf. Dann sagt er, bist du Ivan? Ja, er ist Ivan. Dann sagt er, Ivan, was machst du hier? Ja, der ist tatsächlich bei einer Zeitarbeitsfirma in Ulm gelandet und hat im Endeffekt in Ulm dann zum Arbeiten angefangen und hat eine Kegelbahn gesucht. Und wir müssen den Blausteinern dankbar sein, weil anscheinend war er als erstes im Blaustein und hat da versucht, zum Kegeln zu gehen, da war aber abgeschlossen. Und so ist er dann zum Kegeln gekommen. Nee, und das Gute war, es war schon das Gute, dass ich ihn natürlich gekannt habe. Die anderen Kameraden im ESC sind ja jünger und kennen jetzt die Vorgeschichte von früher nicht so. Und das war natürlich dann ja gleich eine ganz herzliche und tolle Geschichte. Und wir haben den auch richtig, diesen feinen Menschen, muss man auch dazu sagen, ein ganz toller Mensch, den haben wir sofort ins Herz geschlossen und er fühlt sich auch bei uns, glaube ich, pudelwohl. Und ja, er spielt zum Spaß, sagt er nur noch. Aber man sieht ja, was der auf den Bahnen jetzt zaubert, wo im Endeffekt wir uns nicht mal auf die 600 hochschrauben können. Also er hat schon noch Potenzial. Das ist schon Wahnsinn. Ja.
Auch eine schöne Geschichte, die, glaube ich, nicht nur du nicht auf dem Zettel hattest für dieses Jahr. Peter, jetzt hat Rainer schon halb verraten, dass es auch mit dem Top-12-Turnier zusammenhängt, weil natürlich, wenn Ivan Čech da ist und Ivan Čech spielen kann, dann glaube ich, bist du der Letzte, der sagt, nee, er spielt nicht. Was dürfen wir denn über die 26. Ausgabe alles schon erfahren?
Ja, also sagen wir so, Ivan wird definitiv meines Erachtens im engeren Favoritenkreis sein. Ja, wenn so viele Leute gibt es da nicht, wo man sagt, wo ihm da Paroli bieten können, oder sagen wir mal so, gut, kann jeder mal einen guten Tag erwischen. Es sind natürlich viele starke Kegler dabei, wo man sagt, ja, im Besonderen der Manuel Weiß oder sonst was, der wird bestimmt auch, Fabian Seitz wird natürlich auch eine starke Rolle spielen, Fabian Zimmermann, der da in Unterharmersbach spielt, hat einen Auswärtsschnitt von 686 Kegel momentan. Es sind halt so viele Starke dabei, aber es wird bestimmt toll, den Ivan zuzuschauen, und ich sag mal, der wird sich bestimmt besonders ins Zeug legen. Ja. Und da freuen wir uns auch drauf. Und wie der Rainer auch schon gesagt hat, der Ivan ist ein sensationell liebenswerter Mensch, also wirklich, der kann keiner Fliege was zu leid tun, außer seinem Gegenspieler 100 Holz um die Ohren zu hauen, aber ansonsten wirklich total liebenswerter Mensch.
Ich denke da spontan an ein Video von Olli Scholler, wo er die 1100 irgendwie 48, glaube ich, in Steigbindlach bei Steigbindlach gespielt hat, wo er am Anfang sagt, ich bin hungrig, durstig und Irgendein anderes Wort noch, ich kann es aber unten mal verlinken. Also ich glaube, dass er, ich kann mir vorstellen, dass er richtig Bock drauf hat, sich da mit den Namen, die du schon genannt hast, im Männerbereich zu messen, oder?
Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja.
Und wie sieht es bei den Frauen aus?
Ja, bei den Frauen, ja, da sage ich mal, da wurden auf jeden Fall Schrezheim, da wird die Marion Frey, die Bianca Golla wird auf jeden Fall von Lidolzheim eine sehr starke Rolle spielen und natürlich die Romy Joppert vom Victoria Bamberg mittlerweile. Ja, die Romy wird da bestimmt auch, da haben wir jetzt auch schon wieder Sorgen gehabt, nachdem unsere Freunde vom DKB-Gremium erst gesagt haben, vor der Einladung zum Top-12-Turnier, ja, die Herren haben dann, die Nationalspieler haben da einen Lehrgang dem Wochenende. Da haben wir schon mal betrübelt reingeschaut und haben wir gesagt, okay, da kann man viele Leute, braucht man gar nicht einladen. Jetzt kann ich sagen, aber die Frauen, die haben nichts. Und jetzt, Anfang letzter Woche, hieß es dann plötzlich, ja, das bei den Männern ist jetzt abgesagt, aber die Frauen haben jetzt dann einen Lehrgang. Und dann wurde die Romy Joppert wieder angerufen vom neuen Trainer oder und sagt, ja, ob sie nicht Lust hätte, da in einem Training mitzumachen. Hat uns aber Gott sei Dank zwei Tage später wieder Bescheid gegeben, nein, sie bleibt beim Top-12-Turnier.
Ja. Es ist tatsächlich so etwas schwierig bei dem Datum. Es ist jetzt, glaube ich, ja immer das erste Wochenende im Januar. Und wie du sagst, die Nationalmannschaften haben da mal ganz gerne einen Lehrgang einen sportlichen Jahresauftakt. Wie laufen denn so Gespräche, wenn du die Sportlerinnen und Sportler kontaktierst? Die Guten müssen vielleicht absagen, weil sie schon einen Lehrgang haben, aber die anderen, müssen die überlegen oder wie läuft das ab?
Also Udo hat mir die Woche geschrieben, oder sagt, das war die Rekordzusage von einer Teilnehmerin, innerhalb von 10 Sekunden kommt es ja mit WhatsApp zurück, bin selbstverständlich dabei. Nee, und wie gesagt, früher also zu meinen Zeiten, wo ich alleine die Einladung hatte gemacht, da gab es noch kein WhatsApp oder sowas. Ja, da hat man was per Post verschickt und hast ewig gewartet und den Sportwart nochmal anrufen müssen. Mensch, kannst du mir nicht sagen, ob überhaupt jemand kommt. Und wie gesagt, heute geht es wirklich relativ schnell, also der Udo und der Alex, die beiden, die die Einladungen verteilen oder herausgeben, die sagen in der Regel, hast du spätestens am nächsten Tag Bescheid. Das heißt, ja, ich komme.
Wann beginnt ihr denn mit der Ansprache? Also ist das jetzt, dass ihr Ende 26, Ende des Turniers 26 schon für nächstes Jahr plant oder wann startet ihr da so richtig rein mit der Organisation?
Nö, eigentlich in der Regel macht man so in der Sommerpause, schaut man sich den Kalender mal an und sagt, ja Mensch, komm, eigentlich bleibt das. Es ist ja immer, sage ich jetzt mal, zwischen Weihnachten und zwischen Dreikönig. Und da muss man halt das optimale, möglichst optimale Wochenende sich raussuchen. Ja. Und dann wartet man natürlich noch ein paar Spieltage ab. Die Einzelmeisterschaft der Württembergische Deutsche, die sind ja alle vorbei. Aber dann wartet man halt noch ein paar Spieltage ab, wo man sagt, ja, wenn jetzt dann September die Runde losgeht, warten wir mal nur 3-4 Spieltage ab und dann gehen die Einladungen raus. Aber dann geht's Schlag auf Schlag wirklich und dann füllt sich das Feld auch sehr schnell.
Große Namen werden in der Ausgabe von 26 dabei sein und gerade auch die Ergebnisse bei den Frauen, du hast Bianca Golla genannt, zeugen von vielleicht dem einen oder anderen Turnierrekord. Rainer, werden die 700 fallen bei den Männern? Vielleicht sogar bei den Frauen, das ist jetzt auch nicht mehr so unrealistisch. Wie siehst du das?
Die 700 sind natürlich schon ziemlich hoch, aber das ist absolut im Rahmen des Möglichen, weil auch das Feld bei Damen und bei Herren eigentlich gut besetzt ist. Und wie gesagt, wenn einer mal einen Lauf hat, dann ist das auf der Bahn auf alle Fälle drin. Letztes Jahr hat es ja der Justin Fechle eigentlich bewiesen, dass auch ein Außenseiter, dem man sich jetzt gar nicht zugetraut hat, an diesen 700 geknabbert hat und der das eigentlich nur ganz, ganz knapp verfehlt hat. Und wie gesagt, dieses Jahr sind auch wieder genügend fähige Spieler da und auch Spielerinnen, die natürlich, wenn sie mal wirklich einen richtigen Lauf haben, auch in die Richtung spielen können. Aber es ist natürlich für die Herren ein bisschen einfacher, weil die waren 1 bis 4. Ist in der Richtung ein wenig ergiebiger wie die Bahn 5 bis 8.
Es wäre tatsächlich jetzt auch meine Frage gewesen, wie denn 1 bis 4 und 5 bis 8 zu vergleichen sind. Auf welchen Bahnen spielst du deine Heimspiele, Rainer?
Dieses Jahr auf 1 bis 4, in den früheren Zeiten von 5 bis 8. Und meine Lieblingsbahnen sind eigentlich 5 bis 8. Da muss man ein bisschen genauer kegeln, als wir auf 1 bis 4, behaupte ich immer.
Das ist die alte Schule.
Ja.
Wo finden wir dich, Peter? Hast du eigentlich einen Platz an dem Wochenende, wo du bist, oder tingelst du die ganze Zeit von Bahn 1 bis Bahn 8 und bist immer unterwegs?
Eigentlich immer unterwegs, ja. Mal da vielleicht mal einen Durchgang anschauen auf 5 bis 8, mal einen Durchgang auf 1 bis 4 oder so. Ja. Und ansonsten gibt es immer irgendwas zu schauen oder kommt irgendjemand, der hat eine Frage oder wo kann ich das, wo kriege ich das her und oder gibt es irgendein Thema im Meldebüro oder man muss wieder nach neuen Ergebnislisten schauen und von dem her eigentlich immer unterwegs. Aber was auch gut ist und richtig.
Natürlich, natürlich. Was müssen Zuschauer wissen bei euch, wenn sie denn zum Turnier kommen? Was gibt es zu beachten? Gibt es den besten Platz, wo man alle 8 Bahnen sehen kann, oder ist das unmöglich?
Also den Platz, wo man alle 8 Bahnen sieht, den gibt's leider nicht, weil wir haben ja 2 mal 4 Bahnen und die gehen genau in die andere Richtung. Dazwischen ist die Theke vom Wirt. Ja. Und also Ursache ist ja das, dass wir ursprünglich nur die Bahn 1 bis 4 hatten und irgendwann in späteren Jahren wurde dann die Bahn 5 bis 8 gebaut, aber genau in die andere Richtung, wie die 1 bis 4 läuft. Ja, und da hat man dann, wie gesagt, einen Anbau gemacht. Und ja, der beste Platz ist immer da, die Person, wo man eigentlich sehen möchte. Ich denke mal, wenn jetzt Ivan Čech beim Spieler auf der Bahn sein wird, werden die meisten ESCler dann auf 1 bis 4 sein. Ja, und ihr Mitglied anfeuern. Ja. Ansonsten denke ich auch immer, es gibt immer so, wo man sich erwartet, das sind Favoriten oder Favoritinnen. Ja, wo man dann sagt, dann gehe ich wieder auf die andere Bahn, schauen wir da mal einen Durchgang an. Ja. Aber immer unterwegs.
Immer unterwegs, immer unterwegs. Nochmal ganz kurz was
Ja.
zum Preis, zur Belohnung der Siegerin des Siegers. Es gibt ja, das sieht man auf vielen Fotos, es ist nicht immer nur, es sind immer nicht nur die beiden Erstplatzierten, sondern auch mehr Personen mit Pokalen. Was kriegt der erste, zweite, dritte Platz und bis wohin gibt's was bei euch?
Also generell gibt es Pokale für alle Finalteilnehmerinnen und Finalteilnehmer. Also alle, die im Finale sind, bekommen am Ende des Tages auch einen Pokal bei der Siegerehrung. Siegerehrung ist dann unmittelbar im Anschluss an die Finaldurchgänge. Und darüber hinaus gibt es dann eine Urkunde für alle Finalteilnehmerinnen und Teilnehmer. Und es gibt noch ein paar Euro Preisgeld für die ersten bis zum 12. Platz letztendlich auch. Also auch der 12. Platz hat zumindest sein Startgeld wieder zurück.
Das ist also dann lohnenswert, ins Finale zu kommen. Und das Finale wird natürlich zur 12 gespielt, deswegen heißt es auch Top 12. Rainer, was wäre dein Traum für die Zukunft des Turniers?
Ach, man muss es attraktiv halten. Es ist jetzt natürlich jetzt, wir haben ja von 200 Wurf auf 120 Wurf schon gewechselt. Das ist schon spannend. Und ich war jetzt im Sommer in Gramsach beim Roland Steinsheim Turnier. Das hat natürlich auch ein bisschen einen lustigeren Charakter in Anführungszeichen, aber nichtsdestotrotz auch gerade diese K.O.-Entscheidungen, also wenn Mann gegen Mann spielt, Das ist natürlich jetzt noch nicht so implementiert in das jetzige System. Ich glaube, es wäre nochmal eine Steigerung, wenn man im Endeffekt dieses Mann gegen Mann spielen würde, weil da einfach noch mehr Spannung reinkommt. Und das ist natürlich, ich weiß, auch der Udo Kratwohl hört es nicht so gern. Aber man muss sich überlegen, wie man also immer weiter sich weiterentwickelt und vielleicht es noch spannender macht. Und wie gesagt, dieses K.O.-Kegeln in Anführungszeichen, so wie man es auch in den internationalen Bewerben, teilweise Einzelbewerben gemacht hat, das hat schon was. Das ist schon also wirklich eine tolle Geschichte. Und da sehe ich schon nochmal einen Spannungsbogen, wo man aufbauen könnte und das Ding nochmal spannender machen kann.
Was denkst du drüber, Peter?
Ja, es hört sich auf jeden Fall interessant an, das ganze Thema. Man muss sich das wirklich mal durch den Kopf gehen lassen. Es gibt ja Für und Wider. Ich sage immer, ja, im K.O.-System letztendlich stehen, habe ich halt bei anderen Veranstaltungen schon mitgekriegt, letztendlich stehen noch letztendlich 4 Spieler auf der Kegelbahn. Die anderen sind schon hingegangen, weil sie eh nicht gewinnen. Und auf der anderen Seite kann ich das gut nachvollziehen und sage auch, ja, wenn das nicht mit dem Spaßfaktor verbunden ist, so wie es jetzt Rainer gesagt hat, in Kramsach, beim Roland Gstrein, sondern wenn es dann eher auf der Ebene ist, ist es durchaus überlegenswert. Ja.
Was wäre dein Wunsch, dein Traum für die Zukunft des Turniers, Peter?
Mein Wunsch für die Zukunft des Turniers, ja. Also, wie es der Rainer gesagt hat, dass man den Spannungsbogen versucht aufrechtzuerhalten, dass es möglichst wenig Diskrepanzen mit den Terminen vom DKB gibt oder mit der Nationalmannschaft, dass man da wirklich beruhigt einladen kann und sagt, der kommt nicht morgen wieder einer und sagt, halt mir mal, das ist doch ein Lehrgang. Ja, Rot, jetzt selbst macht er ja auch ein bisschen seine eigene Suppe. Aber wie gesagt, der große Wunsch wirklich, dass das alles erfolgreich weitergeht, die Geschichte. Irgendwann werde ich das Turnier dann auch übergeben. Ja, weil fahre ich dann mit dem Rollator dann auf Kegelbahn lauf und irgendwas anzusagen, ja, dann gibt man es lieber ab. Aber wie gesagt, dass es friedlich und sportlich erfolgreich das ganze Thema weitergeht die nächsten Jahre und dass es einfach eine Erfolgsgeschichte bleibt.
Und ich vermute, du hast auch noch ein paar Wunschnamen auf der Liste.
Nicht nur er, ich auch. Also da will man schwer mal willkommen. Also, auch wenn er nicht mehr ganz auf dem Niveau spielt, aber das wäre schon klasse, wenn solche Spieler hier mal wären. Ja.
Zawarko
Zawarko,
natürlich.
ja,
Zawarko,
genau.
genau.
Aber da hat Ivan seine Connections bis jetzt auch noch nicht gereicht.
Ich drücke die Daumen, bleibt dran für 2027. So lange spielt Wilmoš Cavaco hoffentlich mindestens noch. Und im Kegelsport kennt ja jeder jeden. Das wäre natürlich ein i-Tüpfelchen. Und auch Elin Kujundic, der hat ja offensichtlich auch ein bisschen Freude daran gefunden hat. Der war ja schon in Schretzheim. Also so weit war es dann auch nicht mehr zu euch nach Ulm. Deswegen
Ja, ich kenne die
Wird
Gegend schon.
schon, der kennt die Gegend schon. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen, ganz viel Spaß und vor allem viele Momente, um es auch zu genießen. Gerade du, Peter.
Aber Sebastian, wir hätten dich auch gerne mal begrüßt beim Top-12-Turnier.
Vielen Dank für die Einladung.
Wünsche mir der ganzen Kegel-Community, die bei dir in dem Podcast mithört, allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr dann.
Vielen Dank für eure Zeit. Ich werde mal mit der Familie sprechen, was wir am 1. Januar Wochenende machen. Ich drücke euch die Daumen, dass alles gelingt und
Ja.
dass du, Peter, am Ende, wenn dann alle Tschüss sagen und sich bei dir bedanken, weiterhin Lust verspürst, das auch im nächsten Jahr zu tun. Vielen, vielen Dank auch an Matthias Reiter, dass er hier tatkräftig in der Organisation mitgewirkt hat. Macht weiter so. Ihr habt da echt ein tolles Turnier, das ihr Jahr für Jahr auf die Beine stellt. Und vielleicht hat ja jemand vom DKPC oder von Rot-Weiß Zerbst zugehört. Ich wünsche es euch, dass das in den nächsten Jahren eleganter läuft, wieder besser wird. Aber die Wochenenden sind begrenzt. Ich glaube aber, dass man da vielleicht mal eine Lösung findet. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und schönen Abend noch.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.